Willkommen bei Café des Historien, dem Podcast des Historikerinnen-Netzwerks Schweiz. Wir sprechen mit Historikerinnen über ihre Forschungsthemen, ihre beruflichen und auch privaten Situationen und ihre Visionen für die Zukunft der Schweizer Geschichtsforschung. Unsere erste Staffel heißt Unterforscht. Hier erzählen Historikerinnen, was es bedeutet, zu Themen in der Geschichte zu forschen, die bisher wenig Beachtung fanden. Mein Name ist Angela Wittwer und ich begrüße euch, liebe Zuhörende, herzlich zu unserem Podcast. Unsere heutige Gästin ist Michelle Steiner. Sie ist Doktorandin an der Abteilung für frühe Neuzeit der Universität Basel und doktoriert bei Professor Dr. Nadine Amsler. Liebe Michelle, willkommen zu unserem Podcast Café des Historien.
Ja, hallo liebe Angela. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, in diesem Rahmen aus meinem Forschungsalltag erzählen zu dürfen.
Sehr, sehr gerne, liebe Michelle. Vielleicht gern als Einstiegsfrage, kannst du uns kurz erzählen, was deine Interesse an Geschichte zum ersten Mal geweckt hat? Zum Beispiel ein Buch, ein Erlebnis oder vielleicht auch eine inspirierende Person?
Nun, ich habe mich wohl seit meiner Kindheit für Geschichte und Geschichten interessiert. Ich bin seit jungen Jahren lesebegeistert und habe in meiner Kindheit viel Zeit in der Kantonsbibliothek in Schwyz verbracht, die damals praktischerweise direkt auf der anderen Straßenseite lag. Ausschlaggebend für die Wahl meines Geschichtsstudiums war dann aber meine Maturaarbeit, die ich über den Tourismus und die Hotellerie während der Belle Epoque in der Zentralschweiz verfasst habe. Bei dieser hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, ein historisches Thema zu erforschen, das historische Handwerk kennenzulernen und zu erproben. Ich war damals bereits im Staatsarchiv in Schwyz und wurde das erste Mal mit Quellen in der Kurrentschrift konfrontiert. Da hat es mir sozusagen den Ärmel reingezogen und ich wusste, das ist es, was ich in Zukunft machen möchte.
Interessant. Also von der Belle Epoque zur Doktorandin der frühen Neuzeit. Auf den Weg bin ich gespannt, vielleicht erfahren wir dazu ja noch ein bisschen was. Vielleicht jetzt aber zuerst einmal, an was arbeitest du im Moment ganz konkret?
Im Moment liegt mein Fokus oder der Fokus meiner Arbeit auf der Quellenauswertung. Im März, also vor nur wenigen Wochen, hat mein zweites Dissertationsjahr begonnen. Und nachdem im ersten Jahr mit der Eingabe eines DocCH-Projekts und einem darauffolgenden Universitätswechsel nach Basel viele administrative Aufgaben angefallen sind, kann ich mich nun im zweiten Jahr voll und ganz auf die Quellen konzentrieren, was mich sehr freut. Ich verbringe deshalb im Moment auch viel Zeit in den Archiven, gerade noch in Solothurn, und ab Mai dann für 2 Monate in Paris. Und dieser Forschungsaufenthalt benötigt ebenfalls noch Vorbereitung, was mich im Moment auch noch beschäftigt. In meinem Dissertationsprojekt beschäftige ich mich konkret mit der gesellschaftlichen Relevanz von Frauenklöstern in der frühen Neuzeit. Frauenklöster waren damals, und ich konzentriere mich in meinem Projekt vor allem auf das 17. und auf das 18. Jahrhundert, Frauenklöster waren damals in katholischen Gesellschaften von zentraler Bedeutung. In meinem Dissertationsprojekt möchte ich der Frage nachgehen, wie Frauenklöster, in meinem konkreten Fall 3 Gemeinschaften in der Stadt Solothurn, mit ihrem Umland auf eine soziopolitische, eine wirtschaftliche und eine religiöse Weise verflochten waren.
War dieses Dissertationsthema komplett neu für dich oder wie bist du auf diese Solenturner Frauenklöster in der frühen Neuzeit genau gestoßen?
Also die Thematik beschäftigt mich bereits seit einiger Zeit. Angefangen hat es sozusagen mit einer Seminararbeit, die ich während meines Masterstudiums zum Pensionat der einen Solothurner Klostergemeinschaft verfasst habe. Mithilfe von Briefen von Maria Helena Barbara Zurlauben, einer Tochter aus einer bekannten Zucker-Militärunternehmerfamilie, habe ich dabei untersucht, welche Rolle das Frauenkloster der Visitandinnen beim Sozialisierungsprozess von Töchtern aus Magistraten- und Patrizierfamilien gespielt hat. Damals in der frühen Neuzeit besuchten Töchter aus wohlhabenderen Familien häufig für einige Zeit ein Klosterpensionat, wo sie nicht nur religiöse Bildung erhielten, sondern auch junge Frauen desselben Standes kennenlernten, also Networking betrieben und im Falle von Solothurn auch ihre Französischkenntnisse verbesserten. Nach einigen Monaten kehrten sie dann zumeist wieder zu ihren Familien zurück und nur ein kleiner Teil von ihnen blieb als Nonne in der Klostergemeinschaft. In meiner Masterarbeit habe ich mich dann mit Nachrufen aus derselben Klostergemeinschaft beschäftigt und untersucht, wie Krankheit, Tod und Gemeinschaftlichkeit in diesen Quellen beschrieben werden. Dabei konnte ich feststellen, dass Nonnen vor allem spirituelle Erklärungsstrategien nutzten, um Krankheits- und Todesfälle zu erklären. Sie nahmen an, dass diese Momente in einer unmittelbaren Beziehung zu einer transzendentalen bzw. göttlichen Sphäre standen, wodurch ihre Körper selbst zu einem Kommunikationsmedium mit dem Sakralen wurden. Da sich die Nonnen zudem als Bräute Christi verstanden, wurde diese Verbindung zusätzlich geschlechtsspezifisch aufgeladen. Der Tod selbst stellte für die Nonnen dann ein zentraler Bezugspunkt dar, als Übergang zu einem ewigen Leben und der Vereinigung der Nonnen mit ihrem himmlischen Bräutigam. Dieses ewige Leben musste jedoch hart erarbeitet werden. Die Voraussetzungen hierfür waren nach dem Verständnis der Klosterfrauen ein tugendhaftes, frommes Leben und Sterben. Und die Nachrufe spielten in dieser Vorstellung eine zentrale Rolle, da sie eben dieses gute Leben bezeugten. Diese Masterarbeit war dann eine hervorragende Ausgangslage für mein Dissertationsprojekt, in dem ich den Bogen nun noch weiter spanne und mit Hilfe des Quellenmaterials aus drei Klostergemeinschaften untersuche, wie diese Institutionen in der Stadtgesellschaft Solothurn eingebettet waren.
Du hast also die Thematik sozusagen Schritt für Schritt für dich entdeckt und dann auch wie weiter freigelegt. Auf welcher Ebene, denkst du, generiert jetzt deine Forschung neue Perspektiven?
Also ich denke, meine Forschung generiert hoffentlich auf verschiedenen Ebenen neue Perspektiven. Erstens einmal ermöglicht das Projekt, schlagkräftige Fraueninstitutionen in der frühen Neuzeit sichtbar zu machen, die in der eidgenössischen Frühneuzeitforschung noch eher spärlich vertreten sind. Generell kann gesagt werden, dass die Frage nach der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Rolle von Frauen in der Eidgenossenschaft der frühen Neuzeit noch viel Forschungspotenzial bietet. Mit meinem Projekt kann ich dabei aber auch an die umfassende Forschung zu Frauenklöstern im Mittelalter anschließen. Während es zu Frauenklöstern in dieser Zeit schon einige Forschungsarbeiten gibt, erst vor kurzem ist etwa die Studie von Annalena Müller unter anderem zum Kloster Klingenthal in Basel erschienen und viele können sich vielleicht auch noch an die Ausstellung im Landesmuseum Zürich vor einigen Jahren erinnern zu den starken Frauen im Mittelalter, tut sich hier gerade im eidgenössischen Raum ein Epochengraben auf. Dabei sind in der frühen Neuzeit, also nach der Reformation, in katholischen Städten und auf dem Land zahlreiche neue Konvente entstanden, so auch die drei Solothurner Klöster. Es stellt sich also zum einen die Frage, inwiefern sich Frauenklöster in der frühen Neuzeit von ihren Vorgängerinstitutionen unterschieden, zum anderen aber auch, was diese Institutionen für katholische Gesellschaften so interessant machte.
Das sind wirklich berechtigte Fragen, meiner Meinung nach. Um diese zu beantworten, nutzt du dafür auch spezielle Arten von Quellen oder neue theoretische oder vielleicht auch interdisziplinäre Ansätze?
Ich verfolge in meinem Projekt einen räumlichen Ansatz, geprägt von der historischen Raumforschung. So möchte ich den für den neuzeitlichen städtischen Raum auch als religiösen Raum neu denken und gleichzeitig Frauenklöster als gewichtige Akteurinnen in diesem Raum sichtbar machen. Von diesem Ansatz erhoffe ich mir die Verflechtung der damals hinter hohen Klostermauern theoretisch unsichtbaren Nonnen sichtbar zu machen. Zudem möchte ich mit meinem Projekt auch einen methodischen Beitrag zur Geschichtsforschung leisten, indem ich nicht nur Schriftquellen, sondern auch materielle Objekte in meine Forschung mit einbeziehe. Ich habe als Nebenfächer im Bachelor- und im Masterstudium Kunstgeschichte und Mittelalterarchäologie studiert, was mir der Zugang zu materiellen Objekten sicher vereinfacht. Indem ich auf Ansätze der Material Culture zurückgreife, möchte ich aufzeigen, welche Bedeutung der Materialität gerade in der Strukturierung von Beziehungen der Klostergemeinschaften mit der Welt außerhalb der Klostermauern zukam.
Ich merke, du hast hier richtig Lust, die Forschung auch wirklich voranzubringen. Du bist jetzt im zweiten Jahr deiner Dissertation. Mit welchen Hürden und Herausforderungen wurdest du bei deiner Forschung bisher bereits konfrontiert?
Bis jetzt zum Glück noch nicht mit allzu vielen. Ich habe das Glück, mit Nadine Amsler und Christian Windler zwei Betreuungspersonen zu haben, die mich in meinem Projekt vollends unterstützen. Eine Hürde, die ich aber in der Zwischenzeit zum Glück meistern konnte, war die Finanzierung meines Projekts. Ich habe hierfür vor einem Jahr im März 2023 beim Schweizerischen Nationalfonds einen DocCH-Antrag eingereicht, der dann im vergangenen Sommer erfreulicherweise auch gutgeheißen wurde. Für diejenigen, die es nicht wissen, DocCH ist bzw. war ein Förderprogramm des SNF, das sich der Finanzierung von Dissertationsprojekten widmete. Vor wenigen Tagen ist nun die letzte Runde gestartet. Das Fördergefäß wurde gestrichen, dass sich der SNF nun stärker auf die Förderung von Postdocs konzentrieren möchte. Eine weitere Herausforderung wohl eines jeden Dissertationsprojekts ist es, sich im immensen Angebot, das es gibt, nicht zu verlieren. Im Tagesrhythmus werden wir mit Möglichkeiten konfrontiert, die uns persönliche Weiterbildung, Vernetzung und Wissensgewinn anbieten. Etwa in universitären Kursen, durch Konferenzen und Kolloquien, in Summer Schools und von anderen Weiterbildungsstellen. Sich hier in diesem Überangebot nicht zu verlieren und ob der ganzen möglichen Ablenkung das eigentliche Hauptziel, also das Schreiben einer Dissertation, eines Buches, nicht zu vergessen, ist nicht immer ganz einfach und eine große Herausforderung. Denn gleichzeitig möchte man ja auch für die Zeit danach, also die Zeit nach dem Abschluss der Diss, gut aufgestellt sein. Sei es einerseits für eine Postdoc-Anstellung in der Akademie oder aber einen Job außerhalb der Universität.
Apropos Vernetzung und Wissensgewinn. Wurde deine bisherige Forschung bereits in der akademischen Welt rezipiert und wenn ja, wie?
Da ich erst am Anfang meiner Forschungskarriere stehe, wurden meine Resultate bislang in der akademischen Welt noch nicht groß rezipiert. Ich konnte zwar die Erkenntnisse meiner Masterarbeit in der Schweizerischen Zeitschrift zur Erforschung des 18. Jahrhunderts präsentieren, wie weit dieser Beitrag jedoch rezipiert wird, wird sich erst in Zukunft zeigen. Meine Forschungsarbeit greift jedoch ein Feld auf, das außerhalb der Eidgenossenschaft sehr lebendig ist. Insbesondere Forscherinnen aus dem angelsächsischen Raum haben sich mit Frauenklöstern in der frühen Neuzeit beschäftigt, dabei aber vor allem zu Konventen aus oder in italienischen Städten, zu Frankreich und Spanien gearbeitet. Im deutschsprachigen Raum ist die Forschung beträchtlich weniger weit fortgeschritten und für den eidgenössischen Raum gibt es noch sehr viel zu tun. Hier ist sicher aber auch die Arbeit von Miriam Nicoli zu nennen. Trotzdem sehe ich mich als Teil dieses lebendigen Forschungsfelds und hoffe, dass ich die Forschung auch über den eidgenössischen Raum hinaus weit bringen kann mit meinem Projekt.
Was würdest du dir denn wünschen, was dein Thema, wenn es dann eben mal rezipiert wird, in der Fachwelt, aber vielleicht auch in der breiten Öffentlichkeit bewirken oder auch auslösen könnte?
Ich denke, ich würde mir wünschen, dass Methoden und Ansätze der Geschlechtergeschichte in naher Zukunft auch mehr von männlichen Historikern aufgegriffen werden. Sinnbildlich hierfür steht vielleicht die Tatsache, dass ich in meiner bisherigen Karriere noch nie so viele Literatur von Frauen gelesen und verarbeitet habe, wie nun, wo ich zu Frauenklöstern arbeite. Geschlechtergeschichte wird aber meines Erachtens noch allzu häufig auf die Frauengeschichte reduziert, sodass es zumeist weiblich gelesene Personen sind, die sich mit Fragen des Geschlechts in historischer Perspektive beschäftigen. Das finde ich sehr schade, denn ich bin überzeugt, dass viele Forschungsfelder enorm davon profitieren könnten, wenn geschlechterhistorische Ansätze breiter angewendet würden. Mit meiner Forschung kann ich möglicherweise auch dazu beitragen, dass Religion gerade in frühneuzeitlichen Gesellschaften nicht mehr als verstaubte Kirchengeschichte, sondern stärker als Kulturgeschichte gedacht wird. Denn Religion war damals im gesellschaftlichen Leben omnipräsent und eröffnete auch als Ort der Kreativität verschiedensten Personen die Möglichkeit der gesellschaftlichen Mitgestaltung.
Wenn du mir erlaubst, würde ich jetzt einen Sprung von der Forschung rüber ins Berufliche machen. Wie ist jetzt deine berufliche Situation? Also wie arbeitet es sich so als Doktorandin?
Ja, seit meinem Wechsel an die Universität Basel habe ich eine 100%-Anstellung als Doktorandin. Mein Lohn richtet sich dabei nach den ESNEF-Vorgaben. Konkret landen bei mir Ende Monat ca. 3.700 Franken netto auf meinem Konto bei 12 Monatslöhnen. Reich wird man mit einem Doktorat nicht und die Lebenshaltungskosten sind im vergangenen Jahr auch gestiegen, aber es reicht im Moment aus, um meine Rechnungen zu bezahlen. Gleichzeitig ist es nur das erste Mal in meiner historischen Karriere, dass ich mich vollständig auf meine Forschung und ein eigenes Projekt konzentrieren kann, was auch viele Freiheiten bietet und enorm viel Spaß macht. Während meines Studiums habe ich stets Teilzeit gearbeitet, was zumeist eine Herausforderung war. Zwar hatte ich das Glück, in meinen Nebenjobs stets im Berufsfeld arbeiten zu können, jedoch war die Koordination von zuweilen mehreren Arbeitsstellen, dem Studium und dem Leben daneben nicht immer ganz einfach. Nun habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, für die Forschung zu arbeiten und nicht mehr arbeiten müssen, um forschen zu können.
Es freut mich sehr, kannst du dich komplett auf deine Forschung konzentrieren. Und nebenbei, also wie sieht deine Lebenssituation aus?
Nun ja, mein Partner und ich arbeiten beide Vollzeit. Die Tatsache, dass wir keine Kinder und nur eine Katze haben, erleichtert das Ganze natürlich sehr. Wir stellen jedoch immer wieder fest, dass mit zwei hohen Pensen nur sehr wenig Zeit übrig bleibt für alles andere, was im Haushalt noch erledigt werden muss. Das ist sicher eine Herausforderung, für die es wohl abgesehen von einer Arbeitszeitreduktion, keine einfache Lösung gibt.
Da stimme ich dir absolut zu. Vielleicht nochmals zurück zum Berufsfeld. Wie forscht es dich spezifisch als Frau im Berufsfeld Geschichte? Stellst du in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen der akademischen und außerakademischen Geschichtswelt fest?
Das ist keine einfache Frage. Ich denke, strukturelle Probleme unserer Gesellschaft machen sich auch in der akademischen Welt bemerkbar. Man betrachtet zum Beispiel die abnehmende Anzahl weiblicher Forscherinnen, je höher man in der akademischen Hierarchie schaut. Dies ist umso erstaunlicher und fragwürdiger, bedenkt man, dass Frauen nun seit über 100 Jahren an Universitäten aktiv mitarbeiten. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Universitäten, die eigentlich als Raum für Innovationen konzipiert sind und für eine gesellschaftliche Vorbildsfunktion prädestiniert werden, diese Chance bislang nicht genutzt haben. Jedoch sehe ich im Moment auch viel Veränderung und gerade auch Prekarität in der Wissenschaft ist ein Thema, das heiß diskutiert wird. Allen, die sich für das Thema interessieren, lege ich übrigens noch die Lektüre von «Ich bin Hanna» ans Herz. Das ist ein Surkamp-Büchlein, verfasst von Amrei Bahr, Christine Eichhorn und Sebastian Kubon, die übrigens auch den vielleicht einigen bekannten Hashtag geschaffen haben. Fortschritte sind etwa insofern sichtbar, dass Professuren inzwischen auch mit der Möglichkeit auf Jobsharing ausgeschrieben werden. Und ich denke, solche flexibleren Modelle sind sicher ein Schlüssel zum Erfolg, wie gerade auch Frauen länger an der Universität gehalten werden können, die sich heute vielleicht enttäuscht von der akademischen Welt abwenden. Letztendlich denke ich aber, brauchen wir umfassende gesellschaftliche Veränderungen, die dann auch die Strukturen der akademischen Welt verändern. Die Universität ist ja schließlich kein Elfenbeinturm außerhalb der Gesellschaft, sondern ein Teil von ihr.
Nun bereits als letzte Frage. Du hast eben davon gesprochen, wie wichtig der gesellschaftliche Kontext ist. Wie verortest denn du dich und deine Arbeit in der Gesellschaft?
Hierzu kommt mir die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der Geisteswissenschaften in den Sinn, mit der ich regelmäßig konfrontiert werde. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften wird die Nützlichkeit von Geisteswissenschaften in jüngster Zeit heftig debattiert. Dies beginnt mit harmlos wirkenden Fragen wie «Und was machst du nachher damit?» oder «Und was bringt das?» und endet bei destruktiven Artikeln in nationalen Zeitungen. Damit, so scheint mir, wird ein Klima der Unsicherheit geschaffen, in welchem sich GeisteswissenschaftlerInnen ständig für ihre Arbeit rechtfertigen müssen, was sehr viel Energie kostet. Besonders traurig ist es, wenn Personen aus den eigenen Reihen das Narrativ bewirtschaften, GeisteswissenschaftlerInnen seien unproduktiv, faul und bequem und würden sowieso nur immer Teilzeit arbeiten und auf Kosten aller anderen rechtschaffener BürgerInnen leben. Diese Entwicklung scheint einherzugehen mit dem verstärkten Fokus auf die MINT-Fächer, gerade auch an den Schulen, wo die Anzahl Geschichtslektionen im Schulunterricht in den vergangenen Jahren in der Tendenz eher abgenommen hat. Dies erachte ich persönlich als äußerst gefährliche Entwicklung, denn eine Gesellschaft braucht eben nicht nur Ingenieurinnen und Mathematiker, sondern auch GeisteswissenschaftlerInnen, die sich mit der Gesellschaft selbst, mit Fragen des Zusammenlebens, des guten Lebens und der menschlichen Existenz im Allgemeinen auseinandersetzen. Herausforderungen der Gegenwart können wir, meiner Ansicht nach, nur zu einem bestimmten Grad technisch bewältigen. Stattdessen brauchen wir zwingend gesamtgesellschaftliche Lösungen. Und hierfür brauchen wir die Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen, die Strukturen analysieren, Informationen qualitativ auswerten, Probleme und Herausforderungen aufzeigen, Wissen schaffen und nachhaltige und sozialverträgliche Alternativen präsentieren können.
Mit diesem Plädoyer für die Geistes- und Geschichtswissenschaften möchte ich diese Folge gerne abschließen. Nun bleibt mir nur noch dir, liebe Michelle, für das Gespräch zu danken und ich wünsche dir mit deinem Forschung und dem Dissertationsprojekt alles Gute.
Ja, vielen Dank und auch ich bedanke mich für das spannende Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Café des Historien.
Liebe Zuhörende, gerne bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.